What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Julia Gerber. Heute geht es bei uns um das Kontextinstitut für Klimafragen. Zu Gast ist Tina Deutsch. Aber erst gibt es eine kurze Werbepause.
Creating Tomorrow's Grids. Die Wiener Netze halten das Strom-, Gas- und Wärmenetz 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag in Betrieb. Denn ohne sie läuft nichts. Damit das gelingt, braucht es Expertinnen und Experten, speziell im IT-Bereich. Aktuell sind die Wiener Netze auf der Suche nach smarten IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Werde Teil der Wiener Netze und digitalisiere das Versorgungsnetz der Stadt. Deine neue Herausforderung wartet auf wienernetze.at/karriere.
Tina Deutsch hat das Kontextinstitut für Klimafragen mitgegründet, und zwar gemeinsam mit Katharina Rogenhofer und Florian Maringer. Dem Kontextinstitut geht es um etwas ganz Wichtiges, nämlich darum, Klarheit in klimapolitischen Fragen zu schaffen. Die drei Initiatorinnen möchten nachhaltig bei Entscheidungen rund um Klimathemen unterstützen. Tina selbst bringt Erfahrung als Startup-Gründerin mit und hat über die Jahre Expertise in Venture-Building, Strategie und Organisationsentwicklung und Leadership aufgebaut. Jetzt ist sie dabei, das Kontextinstitut mit aufzubauen. Herzlich willkommen, Tina.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr, dass wir diesen Podcast heute machen. Möchtest du uns vielleicht zu Beginn erzählen, seit wann es euch als Kontextinstitut für Klimafragen denn gibt und wie es entstanden ist?
Klar, sehr gerne. Also unser Launch war am 31. Jänner dieses Jahres. Rechtlich gegründet haben wir im Oktober 2023. Gearbeitet am Konzept haben wir aber schon seit über einem Jahr. Und entstanden ist es eigentlich, weil die Idee für Kontext bereits ziemlich lang da war. Und dann kam ich quasi als Unternehmerin und habe dabei geholfen, eine abstrakte Idee zum Leben zu verhelfen. Also ich würde sagen, es war ein Zusammenspiel aus der richtigen Idee, dem Produkt quasi, dem richtigen Team und auch dem richtigen Zeitpunkt, weil ja dieses Jahr ein Superwahljahr ist und insofern sehr viel Fokus auf Klimafragen ist.
Und da hat dir deine Erfahrung als Startup-Gründerin natürlich sehr geholfen dabei.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen die Venture-Builderin im Hintergrund dieses Instituts.
Die Venture-Builderin. Wer sind denn die drei Gründerinnen und warum macht ihr das, was ihr macht?
Ja, also wir sind zu dritt und wir glauben sehr stark daran, dass dieser Dreiklang auch wichtig ist, um diese Vielfalt in Stimmen und Perspektiven darzulegen. Die Katharina Rogenhofer hat unter anderem das Klimavolksbegehren in Österreich angeleitet und war Sprecherin des Klimavolksbegehrens und hat danach dann irgendwie gesehen, es braucht noch einen größeren Hebel, um das politische System zu bewegen. Der Florian war jahrelang in der Interessenvertretung und dann die letzten paar Jahre im Kabinett der Frau Bundesminister Gewessler, also im Klimaschutzministerium, und hat irgendwie nach einem Modell gesucht, dass das politische System auch konstruktiv beeinflussen kann. Und ja, also für mich war die Klimakrise einfach eine der relevantesten Krisen der Menschheit. Und als Unternehmerin wollte ich halt den größtmöglichen Hebel identifizieren und an dem dann drehen. Also in Startup-Sprache quasi den Product-Market-Fit finden, um dann zu skalieren.
Das heißt, so etwas wie das Kontextinstitut für Klimafragen gibt es sonst nicht in Österreich?
Also in Österreich auf jeden Fall nicht. Ich würde auch meinen, in Europa nicht genau in der Form, weil wir verschiedene Komponenten zusammenziehen, die es in der Form nicht gibt. Also es gibt Analyseinstitute, die immer quasi Studien nach der anderen raushauen, und es gibt Agenturen, die viel Klimakommunikation machen, und es gibt verschiedene Netzwerke. Wir verbinden diese Elemente, das heißt, wir machen Analysearbeit und schauen uns wirklich tiefer bestimmte Themen an, in die wir reintauchen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und sprechen viel mit Medien und schauen, wie man diese Inhalte auch so transportieren kann, dass man sie versteht. Und wir machen viel Stakeholder-Management und Netzwerkarbeit. Und diese drei Elemente verbinden sich ganz gut und befruchten einander auch.
Mhm. Für alle, die noch nie vom Kontextinstitut gehört haben, und es ist ja doch noch recht neu, ich habe es eingangs schon ganz kurz erwähnt, aber was ist das genau?
Also das Kontextinstitut ist ein Institut, viele würden vielleicht eine Art Think Tank dazu sagen, das sich das Ziel gesetzt hat, Klarheit in Klimafragen zu bringen, um damit sowohl Medien als auch verschiedenste Arten von EntscheidungsträgerInnen dabei zu helfen und dabei zu unterstützen, die richtigen, mutigen Klimaentscheidungen auch aktiver einzufordern. Es ist für viele sehr schwierig, in dem Dschungel an Informationen noch herauszufinden, wo vielleicht auch im Hintergrund Interessen stehen, wo vielleicht irgendwas verdreht wird. Die Komplexität ist sehr hoch und inzwischen ist auch die Emotionalisierung sehr hoch und eine hohe Polarisierung im Diskurs. Und da wollen wir dagegen wirken und stattdessen konstruktivere Narrative anbieten.
Wenn wir das Ganze jetzt auf eine politische Ebene heben, erstens, seid ihr in irgendeiner Art und Weise politisch?
Naja, ich würde sagen, jeder Mensch ist politisch. Also Politik ist ja, wie ein Politiker immer wieder gesagt hat, der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben wollen. Und ich denke, alle haben Wertesysteme und Glaubenssätze, nach denen sie irgendwie ihre Umwelt gestalten wollen. Und wir als Organisation haben ein gesellschaftliches Anliegen, nämlich mutigere klimapolitische Entscheidungen zu begünstigen. Und wir wollen halt Österreichs und Europas Weg in Richtung Klimaneutralität und auch in Richtung eines nachhaltig erfolgreichen Standorts vorantreiben. Wir sind aber völlig unabhängig von politischen Parteien und auch von wirtschaftlichen Interessen.
Warum würdest du sagen, spielt das Kontextinstitut gerade jetzt, wo wir ein Superwahljahr haben, eine Rolle?
Naja, also das Superwahljahr heißt ja einfach, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Jahr auf der Welt, nicht nur in Österreich und in der EU, entscheiden, in welche Richtung es für sie in den nächsten Jahren gehen soll. Und letztendlich geht es uns darum, dass die Bewältigung der Klimakrise einfach als parteiübergreifendes Thema begriffen wird, das uns alle nicht nur angeht, sondern maßgeblich auch betreffen wird. Und zwar noch in unserem Leben, also nicht erst im Leben unserer Kinder oder Kindeskinder. Es soll einfach allen EntscheiderInnen sehr klar sein, dass es irrelevant sein muss, ob ich konservativer, progressiver, liberaler, rechts oder links bin. Wir haben es hier mit einer enormen Herausforderung zu tun, gebündelt aber mit unglaublichen Chancen. Und dafür müssen einfach alle Parteien sehr klare Antworten haben. Und insofern ist dieses Jahr natürlich ein Jahr, wo alle Zeichen stehen in Richtung Richtungswechsel. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen das Narrativ prägen.
Im Idealfall würdet ihr also gerne mit allen österreichischen Parteien zusammenarbeiten und zu Klimafragen beraten?
Also ich würde jetzt nicht sagen, notwendigerweise zusammenarbeiten. Unsere Zielgruppe sind nicht die PolitikerInnen. Wir haben als Zielgruppen definiert einerseits die Medien. Die Medien haben oft ein Ressourcenproblem und können nicht lange genug Zeit mit einem Thema verbringen, um es wirklich zu durchdringen, sehr oft. Und dann kann es passieren, dass man halt schnell eine Information aufgreift, die eigentlich von einem klaren wirtschaftlichen oder parteipolitischen Interesse geprägt ist. Oder sie rufen WissenschaftlerInnen an, die aber vielleicht eine Sachlage so erklären, dass man es nicht eins zu eins verwenden kann. Wir sind also quasi die erste Anlaufstelle für Medien, wenn sie eine wirklich unabhängige Quelle suchen, um etwas einzuordnen im Klimabereich. Und unsere zweite Zielgruppe sind relevante AkteurInnen aus Wirtschaft und Interessenvertretungen. Also das, was ich als, sagen wir mal, MultiplikatorInnen bezeichnen würde. Wenn diese wirklich gezielt äußern, dass sie sich politisches Handeln erwarten, dann erhöht das den Druck auf das politische System, das auch zu tun. Also wir wollen indirekt beeinflussen, könnte man sagen.
Okay, ihr habt also eure klar definierte Zielgruppe. In Österreich gibt es ja auch das Netzwerk Klimajournalismus. Arbeitet ihr mit dem zusammen oder ist das vielleicht eine zukünftige Kooperation?
Ja, selbstverständlich. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Medienverbänden und Medienplayern, genauso wie mit ganz vielen Wissenschaftsverbänden zusammen, die jetzt schon sehr gezielt daran arbeiten, das Ökosystem zu nutzen, um diese Themen zugänglich zu machen. Und wir wollen ja nicht das Rad neu erfinden. Also wir bauen sehr stark auf den Themen, die schon da sind und auch arbeiten auch zusammen mit den Playern, die da schon ganz viel Pionierarbeit leisten. Ich glaube, die Rolle der Medien ist natürlich noch einmal eine andere als die von uns. Medien können nicht Netzwerkarbeit machen in der Form. Medien machen ganz viel Recherche und kommunizieren das dann. Wir versuchen so ein bisschen auch eine Servicestelle für Medien zu sein. Und damit sind wir natürlich auch im Austausch mit MedienvertreterInnen, um überhaupt zu erfahren, was aus deren Sicht fehlt und wo sie mehr Informationen bräuchten oder wo für sie noch Blindspots sind oder Themen, die eigentlich zu wenig bearbeitet wurden, für die sie aber vielleicht keine Ressourcen haben. Also da sind wir sehr stark im Austausch.
Okay, trotzdem grenzt ihr euch davon ab, Lobbying zu betreiben, richtig? Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass es Stimmen gibt, die meinen, warum braucht es so eine Organisation? Vielleicht sind das eher klimakritischere Personen oder Personen, die den Klimawandel leugnen. Wie stehst du dazu? Was könnten da die Gründe sein und wie ist das mit dem Lobbying?
Also ich würde sagen, Lobbying ist per se ja nichts Schlechtes. Lobbying heißt einfach, dass man sich einsetzt für ein bestimmtes Thema und versucht, dieses Thema in den Vordergrund zu heben. Die Frage ist, finde ich, welche Interessen dahinter stehen. Und eigentlich geht es uns genau darum, den Vorhang ein bisschen vorzuziehen oder zurückzuziehen und die Bühne freizumachen und aufzuzeigen, welche Interessen auch da sind. Weil sehr oft sind halt wirtschaftliche Interessen im Hintergrund und dann ist es auch ganz logisch, warum sich bestimmte Institutionen oder Player oder Personen einfach so artikulieren, wie sie das tun. Ich würde sagen, man könnte schon sagen, wir machen eine Art Lobbying, nur wir haben halt keine wirtschaftlichen Interessen und wir haben keine politischen Interessen. Wir haben ein inhaltliches Interesse und das ist, dass wir in Richtung Klimaneutralität uns bewegen wollen und dass wir ganz stark der Meinung sind, dass wir uns erstens rechtlich dazu committed haben in Österreich und Europa. Und zweitens, dass es für den Standort und unseren Wohlstand ganz wichtig ist, da die richtigen Weichen zu setzen. Es kann uns nur niemand kaufen und es kann niemand quasi Geld einwerfen und dann kriegt er irgendein Ergebnis raus. Insofern ist das ein bisschen anders. Aber weil du gefragt hast, ob es auch kritische Stimmen gibt, eh klar. Aber ich weiß nicht, wo es das nicht gibt, wenn was Neues gestartet wird. Da gibt es natürlich die meinen, dass es schon genug Klimaorganisationen gibt und dass es nicht hilft, wenn eine weitere auch noch ein bisschen Lärm macht. Aber die meisten sehen das ganz anders. Die meisten sagen, dass es längstens an der Zeit war, dass eine wirklich rein auf Klimafragen fokussierte und völlig unabhängige Organisation ein bisschen Klarheit in die Debatte bringt und auch gegen Desinformation auftritt und de facto auch so zur Demokratiestärkung beiträgt.
Ja, ihr nehmt da auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle ein in der Demokratie. Es ist ja auch relativ frisch eure erste Kontextanalyse veröffentlicht worden. Vielleicht kannst du uns davon ein bisschen erzählen oder vielleicht gibt es sogar 3 große Erkenntnisse, die man sich für sich selbst auch daraus mitnehmen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also was wir versucht haben, ist Transparenz zu schaffen über das aktuelle Klimanarrativ. Also welche Personen und welche Organisationen sprechen in Österreich eigentlich über das Klima und wer davon tut das eher konstruktiv und wer eher nicht so. Und wir haben das Diskursmonitor genannt, weil es geht eben nicht nur darum, worüber man redet, sondern ganz stark auch darum, wie man darüber redet. Und das war eine große Datenanalyse von Daten aus 2023 und wir hatten sehr viele Erkenntnisse. Also das Erste würde ich sagen, wenn man Transparenz schafft, wird es immer einige geben, die das gar nicht so mögen. In dem Fall beispielsweise 2 politische Parteien, die uns gleich mal kritisiert haben, weil halt unsere Analyse gezeigt hat, dass diese Parteien überdurchschnittlich oft Diskurse verschleppen, also nicht konstruktiv über Klimathemen sprechen. Das hat aber nichts mit uns zu tun, sondern halt mit ihnen. Insofern, man kann uns schon dafür kritisieren, aber das ist halt so, wenn man, weiß nicht, Transparency International dafür kritisiert, Transparenz zu machen.
Okay. Wenn wir schon beim Thema Transparenz sind, dürfen wir sagen, welche Parteien das waren?
Ja, gerne. Das waren die FPÖ und die ÖVP. Wobei man da jetzt auch ganz stark segmentieren kann. Also das Thema, weil du vorher gesagt hast, Klimaleugner zum Beispiel, das gibt es ja Gott sei Dank fast nicht mehr. Also dass wirklich jemand sagt, den menschengemachten Klimawandel gibt es nicht oder Klimawandel gibt es, aber ist nicht menschengemacht oder wie auch immer. Also solche Verleugnungstheorien, das gibt es fast nicht mehr, Gott sei Dank. Die Wissenschaft ist sich einfach so einig, dass das inzwischen schon durchgedrungen ist. Und Klimaleugnungsargumente gab es eigentlich fast ausschließlich in der FPÖ. Es geht ja aber eben nicht nur um Leugnen, sondern es geht auch darum zu, wir haben es genannt, verschleppen oder zu verzögern. Also dass man sagt, ja, ist eh wichtig, aber andere Themen sind halt noch wichtiger, da müssen wir uns zuerst kümmern. Oder ja, es ist wichtig, aber habt ihr schon gesehen, es gibt ja nächstes Jahr auch dieses Thema und da müssen wir uns jetzt vorbereiten. Oder wir in Österreich können eh nichts tun, weil wir machen ja nur so wenig der Emissionen aus. Oder also da gibt es ganz viele, viele Argumente. Oder die Bundesländer müssen, nein, der Bund muss, also so ein bisschen am Verantwortungskarussell drehen. Da gibt es ganz viele Taktiken, da gibt es Bücher dazu. Das wurde ganz stark von der Tabaklobby zum Beispiel verwendet, dieses Playbook. Und genau, das wird jetzt einfach auch im Klimadiskurs verwendet. Manchmal absichtlich, manchmal vielleicht auch unabsichtlich. Wir haben auch intern viel diskutiert, ob wir eigentlich bestimmte Player, die nicht konstruktiv über das Thema sprechen, gezielt benennen dürfen und ob das dann gleich zu wenig neutral ist oder zu wenig glaubwürdig ist. Und letztendlich haben wir aber befunden, dass wir das eigentlich sehr wohl dürfen und auch müssen. Eben, das ist eine ähnliche Rolle wie die des Rechnungshofs, unabhängig und glaubwürdig und gleichzeitig sehr klar auch auf Missstände hindeutend.
Klar, klar, man muss die Dinge auch beim Namen nennen. Aber nochmal zurück zu den drei großen Erkenntnissen aus der Kontextanalyse. Also das war jetzt zum einen, wie man über das Klima spricht.
Ja, also ich würde sagen, wenn man Transparenz schafft, dann wird es immer einige geben, die das nicht so mögen. Und für uns war das eigentlich fast ein Ritterschlag. Also wenn man Kritik bekommt, dann hat man ja offensichtlich wo auch hingepiekst, wo es vielleicht ein bisschen was zu pieksen gibt. Dann eben das ganze Thema, wie sehr ist es auch, für uns war es ein Klärungsprozess unserer Rolle, also wie sehr dürfen wir auch wirklich gezielt auch Personen, Organisationen benennen, wenn das notwendig ist, ohne dass wir das jetzt werten, aber einfach eine Datenanalyse ist halt eine Datenanalyse. Und für uns war jetzt schon auch ein Learning, es gibt Bedarf nach Transparenz, also das Thema wurde wirklich stark aufgegriffen. Wir wurden jetzt zum Beispiel schon von deutschen Organisationen gefragt, ob man so eine Datenanalyse auch für Deutschland machen könnte. Also da sieht man, wir haben ein bisschen einen Nerv getroffen, würde ich sagen.
Mhm. Woher habt ihr die Daten bezogen?
Wir haben zusammengearbeitet mit dem SORA-Institut, beziehungsweise jetzt heißt SORA Foresight. Wir haben das extern beauftragt. Wir haben zwar intern bei Kontext auch WissenschaftlerInnen beziehungsweise AnalystInnen, die eben mit Externen dann zusammenarbeiten, die ganz stark auch eben im Projektmanagement sind. Aber wir hätten nicht die Kapazität, um so eine große Datenanalyse auch wirklich selbst durchzuführen. Das heißt, wir haben das extern beauftragt.
Okay, aber das Ganze wird ja auch noch wachsen.
Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten natürlich schon ganz stark an den nächsten Themen.
Genau, das bringt mich auch zur nächsten Frage. Woran werdet ihr zukünftig arbeiten oder welchem Thema widmet ihr euch aktuell?
Naja, also aktuell geht es ganz stark um die EU-Wahl oder wird es jetzt stark um die EU-Wahl gehen, weil ja Anfang Juni auf europäischer Ebene gewählt wird und wir sind parallel natürlich auch in Vorbereitung für den spannenden Wahlherbst. Und gestern und heute haben wir eine ganz neue Umfrage veröffentlicht, die wir beauftragt haben und da sieht man ganz klar, dass ein großer Teil der Bevölkerung Klimaschutz auch nicht für sich selbst, sondern als Schlüssel für Sicherheitsfragen und auch für die Unabhängigkeit Europas sieht. Also klar, zum Beispiel das ganze Thema Autonomie in Bezug auf Unabhängigkeit von anderen Energielieferanten und es kommt auch heraus, dass das Investment in so zukunftsfähige Wirtschaftszweige, also zum Beispiel den Ausbau von Erneuerbaren, wirklich als Investition in Arbeitsplätze und in Wettbewerbsfähigkeit gesehen wird. Also es gibt wenig Grund, nicht in die Skalierung zu gehen. Wir brauchen jetzt ein Commitment gerade auch zu den Technologien, die bereit sind für den flächendeckenden Ausbau, damit auch Planungssicherheit für Unternehmen herrscht. Ich würde sagen, das ist ein bisschen so wie im Startup. Am Anfang experimentiert man total viel und probiert ganz viel aus. Und sobald man eben Product Market Fit hat oder das gefunden hat, wo es einfach passt und wo die Kunden das Produkt auch wollen, dann geht man in die Skalierung und dann wirft man da auch entsprechende Budgets rein und dann kann man sich nicht mehr alle zwei Monate drehen wie am Anfang und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt ganz stark im Politischen, nämlich dass es eben ein paar Zweige gibt im Klimabereich oder in der Bewältigung der Klimakrise, die bewiesenermaßen einfach funktionieren, Und die muss man skalieren. Und dann darf man nicht mehr um den heißen Brei reden und sagen, wir müssen jetzt technologieneutral sein, sondern man muss einfach die Dinge ausbauen und voll reinbuttern, wo Skalierung möglich ist, und dann natürlich parallel weiterforschen an anderen Themen, die dann vielleicht in 10, 15 Jahren spannend werden. Aber in den nächsten Jahren wird sich ganz viel entscheiden, und deswegen ist es jetzt sehr wichtig, da Geschwindigkeit zuzulegen.
Wie finanziert sich denn das Kontext-Institut für Klimafragen?
Kontext finanziert sich durch unterschiedliche Kanäle, aber großteils durch Spenden. Wir haben sowohl GroßspenderInnen als auch ganz klassische KleinspenderInnen, sowohl Personen als auch Organisationen, natürlich auch Sponsoring, und wir machen auch erste Umsätze. Das sind aber fast ausschließlich Keynote-Speeches, die wir beauftragt bekommen. Genau, aber wir sehen, dass da jetzt sich auch ganz viel tut. Wir sind jetzt 3 Monate alt, und das ist so der klassische Punkt, wo sich eben auch bei einem gemeinnützigen Institut das Geschäftsmodell noch 3-4 Mal ändern kann. Also wir sind ganz viel jetzt am Denken und den Strategieprozessen und im Austausch, wie wir unsere Fundraising-Strategie auch langfristig ausrichten.
Ihr seid ja als Verein gegründet, und vor dem Kontext-Institut hast du ein Startup ins Leben gerufen, Clayton, wenn ich das richtig ausspreche.
Ja, stimmt.
Ja, eine Beratungsplattform im Dachraum war das. Jetzt frage ich mich, was ist denn der Unterschied, wenn man ein Startup aufbaut oder ein gemeinnütziges Institut?
Ja, also Clayton gibt es ja noch. Das habe ich mit meinem Co-Founder Nikolaus gegründet vor mittlerweile 9 Jahren. Und wir hatten da ja auch einen Exit und haben dann das Unternehmen in einen Management-Buyout wieder zurückgekauft und über die Jahre viele Millionen Finanzierung aufgestellt und sind aber da inzwischen break-even. Und auch das war eine enorme Umstellung. Da sind ja ganz viele Startups auf dem Weg, und das bedeutet auch viel harte Arbeit, da umzustellen von Hypergrowth und anderen Kennzahlen auf eben break-even. Und ich denke, es gibt einerseits extrem viele Unterschiede zu Kontext oder zu einem gemeinnützigen Verein und andererseits auch vieles, was sehr ähnlich ist. Also letztendlich geht es bei beiden halt um ganz viele strategische Fragen rund um USP und Produkt, und man muss ein Team aufbauen und Marketing und Sales und Finanzierung aufstellen, und du hast Kultur und Organisationsfragen und denkst nach über Skalierung, also wie bringe ich das Produkt oder halt bei Clayton die Dienstleistung oder bei Kontext die Inhalte in die Breite? Ich würde sagen, wahrscheinlich einer der größten Unterschiede ist sicherlich die Art der Finanzierung. Bei Clayton waren das Angel-InvestorInnen, teils auch Förderungen und dann strategische Investoren, und bei Kontext eben großteils Spenden von PhilanthropInnen, von Unternehmen, Sponsoring, das ist was anderes. Also eine Fundraising-Strategie für ein gemeinnütziges Institut, das ist wieder eine neue Welt, auch für mich gerade im aktuellen Marktumfeld. Es ist ja schon Finanzierungen für Startups oder sogar Impact-Startups ist nicht so leicht, und Spenden zu generieren in Millionenhöhe, und wir befinden uns bei circa 1 Million Euro Jahresbudget, das wir erfüllen müssen, das ist wieder eine ganz andere Dynamik.
Mhm. Aber warum ist es nicht so leicht, wenn doch eigentlich der Klimawandel das dringendste Thema unserer Zeit ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, es liegt mehreren Aspekten, die ich auch alle erst kennenlerne. In Österreich ist Spenden in Relation zum Einkommen nicht wahnsinnig ausgeprägt. Und Spenden in Richtung Klima- und Umweltschutz machen unter 3% des Spendenvolumens aus.
Das ist spannend.
Genau, das ist etwas sicher, was wachsen wird, aber in Österreich spendet man gerne für Kunst und Kultur, für Sport, für Bildung, für Soziales, also von Kindern und Schulprojekten über, ja, also ganz viele andere Dinge. Klima- und Umweltschutz hat einfach nicht den Stellenwert gehabt historisch, und das beginnt erst gerade. Dadurch gibt es auch ganz viele Stiftungen, die nicht in ihrem Stiftungszweck vorgesehen haben, in Klima- und Umweltschutz zu investieren.
Ah, das gibt's auch.
Ja, ja. Also wenn du eine Stiftung bist, kannst du ja auch spenden oder investieren oder beides. Und das muss aber eben mit dem Stiftungszweck allein sein. Also das heißt, der Zweck des Instituts oder des Vereins muss dann allein sein mit dem Stiftungszweck. Und wenn der eben nicht so ausgerichtet ist, dann ist halt einfach Pech. Also da gibt es ganz viele Eigenheiten. Und ich würde sagen, in der Startup-Investor-Szene ist halt schon, sind InvestorInnen einfach sehr gewöhnt, in Financial Returns zu denken. Und wenn du dann erklärst, ja, es gibt auch andere Returns, wie zum Beispiel einen lebenswerten Planeten. Und warum ist es mehr wert, eine finanzielle Rendite für ein, ich sag jetzt irgendwas, das Verkaufen einer Handtasche zu generieren versus eine non-financial Rendite für das Einstehen für eine lebenswerte Zukunft? Ja, ist es so plakativ gesehen, würden dem viele zustimmen, aber wenn es dann ums eigene Börsel geht, dann ist es auch halt oft trotzdem was anderes.
Ja, das muss man erstmal sickern lassen wahrscheinlich als Investor oder als Investorin. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Impact zu sprechen. Wie messt ihr denn im Kontext Institut Erfolg, beziehungsweise was bedeutet Erfolg für euch? Wie werdet ihr Ende dieses Jahres tracken, ob das erste Jahr erfolgreich gelaufen ist?
Ja, das ist so eine Sache mit der Erfolgsmessung bei Wissensarbeit. Also wir definieren und messen natürlich sehr gezielt alle KPIs, die irgendwie Sinn machen. Da geht es aber vor allem um Outputs, also wie oft werden wir zitiert, was ist der errechnete Werbewert unserer Aktivitäten und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt man von Output-Tracking zu Outcomes? Also das wäre dann der nächste Level. Wo hat unsere Arbeit wirklich zu einem beobachtbar veränderten Verhalten geführt? Und da tracken wir einfach alle Dinge, die uns dazu auffallen oder auch erzählt werden. Da gibt es zum Beispiel eine Vorgehensweise, die nennt sich Outcome Harvesting. Da tracken wir einfach alle Dinge, wie zum Beispiel, wenn auf einer ganzen Konferenz anders über ein Thema gesprochen wird, auf Basis der Keynote, die einer von uns am Anfang der Konferenz gehalten hat, weil sich dann alle auf diese Keynote beziehen und quasi den Referenzpunkt hernehmen für alle weiteren Podiumsgespräche. Dann kann man sagen, wir haben ein Narrativ eindeutig gedreht und das ist ein Anhaltspunkt. Oder wenn einfach insgesamt Begriffe von uns aufgegriffen werden, die wir prägen, weil da kannst du natürlich nachvollziehen, wenn du einen neuen Begriff erfindest, okay, das geht zurück auf Kontext. Und dann ganz am Schluss steht der Impact. Das wäre dann noch ein Schritt weiter als Outcome. Und da geht es uns wirklich darum, Diskurse ins Konstruktive zu verschieben. Also im besten Fall, dass Lösungen aufgegriffen werden, die wir aufwerfen und dass sie auch in Regierungsprogramme einfließen. Aber das wird noch ein bisschen länger dauern als 2024. Aber da würde ich sagen, messen wir am Ende des Tages unsere Wirkung.
Es gibt also tatsächlich auch Punkte, die man zählen kann.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn wir jetzt mit der aktuellen Regierung an einem Tisch sitzen würden und du drei Wünsche zur Klimapolitik äußern könntest und die müssen dann in den nächsten 6 Monaten erfüllt werden, welche wären das?
Ich würde das gerne mit einem Meta-Wunsch beantworten, statt mit drei Wünschen, weil wenn man auf wirkliche Einzelumsetzungen geht, da gibt es dann ganz viele Pros und Cons und ich glaube, da könnten wir uns jetzt verzetteln. Nicht so viel Zeit haben wir auch nicht. Aber ich würde sagen, eigentlich das Allerwichtigste, was ich mir wünschen wäre, ist, dass die Regierungsparteien und auch alle anderen Parteien wirklich internalisieren, dass die Bewältigung der Klimakrise nicht parteipolitisch sein kann und dass das nicht Thema einer Partei ist. Da geht es um den Wirtschaftsstandort und unseren Wohlstand, genauso wie um Migrationsfragen und um soziale Gerechtigkeit. Das heißt, eigentlich ganz egal, von welcher Werteecke man kommt, hier geht es um die fundamentale Frage, wie wir ein lebenswertes Leben sichern für uns selber und für zukünftige Generationen. Und ich würde mir daher wünschen, dass wir zumindest mal bei diesem Thema echt parteiübergreifende Zusammenarbeit sehen.
Wie kann man euch denn jetzt als Kontextinstitut am besten unterstützen und vor allem wer?
Ich gehe davon aus, dass wir noch ganz viel arbeiten werden an unserem Geschäftsmodell und dass da noch viele Möglichkeiten folgen werden, auch wo wir vielleicht Organisationen besser unterstützen können und wo wir an unterschiedlichsten Zielgruppen noch andocken. Aber ich würde sagen, unterstützen kann und sollte man uns jedenfalls, wenn einem wichtig ist, dass in Österreich und in Europa lösungsorientierter und konstruktiver über Klimafragen diskutiert wird. Ich glaube, am besten kann man das tun durch ein Liken und Empfehlen unserer Beiträge auf Social Media. Da sind wir aktuell enorm am Wachsen und am Aufbauen von Präsenz. Und natürlich kann man uns unterstützen durch eine Spende, egal wie groß oder klein. Ich würde sagen, in Bezug auf das, was ich vorher gesagt habe, das ist so ein bisschen ein Stehsatz, aber er stimmt halt, während andere daran arbeiten, ihren Kindern ein Haus am See überlassen zu können, arbeiten wir daran, dass es noch einen See geben wird. Und da hilft es halt enorm, wenn auch die finanziellen Mittel dafür da sind.
Das war ein schönes Abschlussstatement. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Trending Topics Folge angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank, Tina, dass wir heute über das wichtige Thema Klima, Klimapolitik gesprochen haben.
Ich danke dir vielmals für die Einladung.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Feedback, Anmerkungen oder Gäste, die ihr gerne im Talk mit uns hören würdet, schickt uns an feedback@trendingtopics.at. Ciao, wir hören uns bald wieder.